Eine der größten, überwältigendsten Erfahrungen in meinem Leben war die Geburt meiner Söhne. Da dabei sein zu dürfen. Das ist ein Wunder, oder? Wenn so ein neuer Mensch auf die Welt kommt. Aber noch ein größeres Wunder ist die geistliche Geburt. Wenn ein unvollkommener, sündiger Mensch zu einem Kind Gottes wird. Und weißt du, wie jemand ein Kind Gottes werden kann? Wenn dich jemand fragt, könntest du das zumindest ein Stück weit erklären? Könntest du da weiterhelfen? Eines ist sicher, wie wir nicht Kinder Gottes werden, und das ist durch Religiosität, durch Gutsein, durch menschliche Anstrengung. Also so, wie wahrscheinlich 90% der Menschen es versuchen. Jesus wird heute zu einem sehr religiösen Menschen sprechen und er wird ihm sozusagen ein bisschen Geburtshilfe geben. Aber zuerst schauen wir uns eine Einleitung an, die zu diesem Gespräch hinführt, dass wir den Kontext haben. Ihr wisst, Jesus war zum Passafest in Jerusalem, hat dort die Händler aus dem Tempel rausgeschmissen und wir sind letztes Mal da bis Vers 22 gekommen, deswegen fangen wir heute im Vers 23 an, Johannes Kapitel 2. Als er aber zu Jerusalem war, am Passa auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, das heißt an das, wer er ist, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Also offensichtlich hat Jesus weitere Wunder getan, die ihn als Messias bezeugt haben. Vers 24, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von den Menschen. Denn er selbst wusste, was in den Menschen war. Jesus kennt uns in- und auswendig und wir können und müssen ihm auch nichts vormachen. Und er wusste, dass die Menschen ihn hier vor allem aus rein irdischen Motiven gesucht haben. Die haben einen irdischen Messias gesucht, der sie von den Besatzung der Römer befreien würde, der ihnen Wohlstand bringen würde, ein Großreich, Israel, ein irdisches Reich. Aber sie wollten nicht wirklich einen geistlichen Messias, einen geistlichen Herrn, der ihr ganzes Leben beherrschen will. Sie wollten sich nicht demütigen. Und wie ihr wisst, gegen Ende seines Dienstes haben die meisten Menschen, die anfangs so begeistert von ihm waren, ihn wieder verlassen. Aber es gab auch zumindest einen ehrlichen Sucher, der demütig war. Und wir sehen hier in Johannes 3 eines dieser wunderbaren persönlichen Gespräche, die Jesus mit Menschen hat im Johannesevangelium. Kapitel 3, Vers 1. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Drei Dinge lernen wir, wer Nikodemus ist. Das erste, was wir hier lesen, ist, er war ein Pharisäer. Pharisäer bedeutet so viel wie die Abgesonderten. Das war die strengste jüdische Gruppierung. Wir könnten sagen, die ernsthaftesten Juden, die haben ihre Religion wirklich ernst genommen. Die haben das Gesetz des Mose wirklich ernst genommen. Und die haben sich abgesondert von allen anderen, von allen Namensjuden, würden wir vielleicht sagen, die ihre Religion nicht so ernst genommen haben. Vielleicht auf heute übertragen, könnte man sagen, die haben sich abgesondert von allen Kirchgängern, die einmal in der Woche sonntags in die Kirche gehen und dann den Rest der Woche das Wort Gottes nicht beachten und nicht viel an Gott denken. Für die Pharisäer war ihre Religion, dass sie Gott gefallen, das war ihnen das Wichtigste im Leben. Und die haben sich bemüht, ein wirklich gutes, makelloses Leben zu führen. Die haben ihr ganzes Leben hingegeben, das Gesetz Gottes zu halten, die Tora zu halten und dann die ganzen Auslegungen der Theologen noch dazu. Also die hatten tausende Vorschriften, kleine Vorschriften, die das tägliche Leben bis in jedes Detail geregelt haben. Wie man leben soll, damit man Gott gefällt, wie man gut leben kann, so nach ihrem Verständnis. Also die Pharisäer waren im Gegensatz zu dem heutigen Verständnis, wenn du sagst, du bist ein Pharisäer, ist es eher was Negatives. Aber damals, das waren bewunderte Leute. Die Pharisäer, das waren die Superheiligen. Das waren die besten Menschen. Und es gab zu keinem Zeitpunkt mehr als 6000 Mitglieder dieser Gruppierung. Das war die geistliche Elite damals in Israel. Und die waren sehr orthodox. Die haben an die Inspiration der Schrift geglaubt. Die haben an die Auferstehung geglaubt. Die haben an den Messias geglaubt, an das Kommen des Messias. Also die Pharisäer, die waren das Beste, was das Judentum zu bieten hatte. Das waren die moralischen Menschen von allen. Und es war ihnen auch bewusst, deswegen waren leider Gottes viele von denen auch sehr selbstgerecht. Aber wenn es irgendeinen Menschen gäbe, der gut genug wäre, aus sich selbst zu Gott zu kommen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, der gut genug wäre, sich den Himmel zu verdienen, aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung, dann wäre das sicher ein Pharisäer gewesen. Also erstens, Nikodemus war ein Pharisäer. Als zweites lesen wir hier, er war ein Oberster der Juden. Das heißt, er war Mitglied im Hohen Rat. Das war das oberste Regierungsgremium der Juden, soweit die Römer ihnen die Besatzungsmacht, ihnen Selbstverwaltung erlaubt hat. War auch sowas wie der oberste Gerichtshof der Juden. Das heißt, Nikodemus war einer der einflussreichsten Männer in Israel. Und dann im Vers 10, hier in Johannes 3, lernen wir noch was über Nikodemus. Da sagt nämlich Jesus zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt es nicht. Er sagt nicht, du bist ein Lehrer Israels, sondern du bist der Lehrer Israels. Scheint so, dass der Nikodemus die oberste Autorität war, wenn es um die Auslegung der Tora ging. Er war der angesehenste oder zumindest einer der angesehensten Theologen seiner Zeit. Er war der Lehrer Israels. Also wenn wir es auf heute umlegen würden, wäre er mindestens ein Kardinal gewesen oder der oberste Kirchenrat oder Kirchenpräsident in unserem Land. Also Nikodemus war einer, der angesehen war, der ganz oben war in seiner Gesellschaft, der wohlhabend war, ganz sicher auch, der sehr religiös war, ein sehr gerechter Mensch, guter Mensch, gemessen an einem menschlichen Maßstab. Und die Leute haben ihn bewundert. Die Leute haben zu ihm aufgeschaut, er war sehr ernsthaft in seiner Religion. Nikodemus war einer, der eigentlich alles erreicht hat, was ein Mensch erreichen konnte in seiner Gesellschaft. Und doch hat er offensichtlich gemerkt, dass ihm was fehlt. War leer, war nicht zufrieden. Vielleicht hat er sich ferne von Gott gefühlt. Er wusste viel über Gott, aber er kannte Gott nicht wirklich persönlich. Er hatte keine persönliche Beziehung zu ihm. Und ich glaube, er wusste etwas über sich selbst, was die anderen Menschen vielleicht nicht so gesehen haben. Er wusste mehr als die anderen Menschen über sich selbst, nämlich, dass er ein Sünder war. Dass er gar nicht so perfekt war, wie das äußerlich ausgesehen hat. Ja, vielleicht hat er das Gesetz äußerlich gehalten, aber in seinem Herzen, wie Jesus gesagt hat, das Gesetz ist geistlich. Nicht nur, wenn du klaust, hast du das Gesetz gebrochen, sondern schon, wenn du habsüchtig bist in deinem Herzen. Und neidisch bist auf jemanden. Also Nikodemus hat es wahrscheinlich gefühlt, dass er ein Sünder ist. Er hat sich gewünscht, dass er einen neuen Start mit Gott haben könnte, Vergebung haben könnte. Vielleicht hat er Jesus beobachtet dort im Tempel, hat die Leidenschaft gesehen, die Jesus für den Vater hatte, hat er diese besondere Beziehung gesehen, die Jesus mit seinem Vater hatte. Geistliche Vollmacht. Und wahrscheinlich hat er gesagt, das will ich auch, was dieser Jesus hat. Der hat was, was mir fehlt. Und ich kann mich sehr gut damit identifizieren, weil ich bin auch religiös aufgewachsen. Jeden Sonntag in die Kirche gelaufen, nichts kapiert wirklich, war selbstgerecht. Und als ich das erste Mal wirklich wiedergeborene Christen getroffen habe, Menschen, die wirklich Beziehung mit Gott hatten, nicht nur religiös waren, das hat mich beeindruckt. Und ich habe mir gedacht, na, es sind irgendwo ein bisschen komisch, die Leute, aber die haben was, was mir fehlt. Ich hatte ja auch so alles, was die Welt anzubieten hat eigentlich. Eine heile Familie, materiell eigentlich alles. Hübsche Freundin damals, erfolgreich in der Schule, alles. Wo man denkt, okay, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich, aber ich war leer im Herzen, mir hat was gefehlt. Und Nikodemus hat wahrscheinlich erkannt, dass Jesus dieser Messias ist, der von Gott verheißene Retter. Zumindest hat er den Verdacht gehabt und er wollte Jesus kennenlernen, er wollte ihn treffen und er hat sich auf den Weg gemacht. Er hat sich auf die Suche gemacht und das ist der erste Schritt. In Lukas 11 hat Jesus gesagt, bittet und es wird euch gegeben, suchet und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Unser Gott ist ein Menschenfreund. Jesus ist jemand, der sich gerne finden lässt, wenn wir ihn suchen. Er streckt sich aus zu uns. Und wenn Gott dein Herz berührt, dann mach dich auf die Suche. Such ihn. Ich habe letzten Samstag einen jungen Mann, mit dem wir uns auf der Straße unterhalten haben, aufgefordert und gesagt, hey, lies die Evangelien durch. Und sag, Jesus, wenn das stimmt, wenn es dich wirklich gibt, dann offenbar du dich mir. Wir haben für ihn gebetet, dass Gott sich ihm offenbart. Weil ich glaube, wenn wir Gott suchen, dann wird er sich finden lassen. Das ist eine Verheißung, die wir haben, die Jesus uns persönlich gegeben hat. Vers 2 lesen wir, dieser Nikodemus kam zu ihm, zu Jesus bei Nacht. Er war ein Prominenter, er hatte eine offizielle Position. Er konnte nicht einfach so untertags auf Jesus zugehen und ihn auf offener Straße ansprechen. Nikodemus war wahrscheinlich selten alleine und Jesus war es auch nicht. Paparazzis haben denen nachgestellt. Und wenn er so untertags an Jesus herangetreten wäre, wäre wahrscheinlich am nächsten Morgen in der Zeitung großes Bild gewesen und Artikel. Die Pharisäer gehen auf Jesus zu. Haben die Pharisäer erkannt, dass Jesus der Messias ist oder irgend sowas in der Bildzeitung am nächsten Morgen oder Jerusalem Post, je nachdem. Also er konnte unter diesen Umständen untertags nicht Jesus wirklich unverbindlich kennenlernen. Er konnte nicht persönlich auf ihn zugehen, ihm nicht persönliche Fragen stellen. Und so kommt er zu Jesus im Schutz der Nacht, um eine persönliche Zeit mit ihm zu finden. Und uns geht es auch häufig so. Für uns ist es auch oft schwer, im Alltag untertags eine ruhige Minute zu finden. Allein mit Jesus. Deswegen müssen wir diese Zeit suchen. Entweder früh morgens vor unserem Tag oder von mir aus später am Abend. Aber eine Zeit finden, in der wir diese persönliche Beziehung allein mit Jesus pflegen können. Einen ruhigen Ort und eine stille Zeit. Und wenn wir das tun, dann werden wir Jesus auch persönlich besser kennenlernen, so wie der Nikodemus. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, also Lehrer, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Wird hier nicht genau gesagt, wer mit wir gemeint ist. Ich persönlich nehme an, Israel, er spricht hier für Israel. Ich meine, ganz Jerusalem war aus dem Häuschen. Jesus hat Riesenradau gemacht im Tempel. Er hat Zeichen und Wunder getan. Die Menschen haben das gesehen. Die Menschen waren beeindruckt. Die Menschen haben gesagt, niemand hat je so geredet wie dieser Mensch. Die Diener haben das gesagt, der hohe Priester, die Jesus verhaften sollten eigentlich. Kein Mensch hat je geredet wie dieser. Also wir haben erkannt, dass du was Besonderes bist, dass du von Gott kommst. Selbst Jesu Feinde haben das erkannt. Aber dann, wo sie herausgefunden haben, dass er nicht ihren Wünschen entspricht oder nicht ihre Erwartungen erfüllen wird, das war nicht, wozu er gekommen ist, da haben sie sich dann gegen ihn gewandt. Aber wir haben erkannt, dass du was Besonderes bist. Niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei dein Gott mit ihm. So beginnt Nikodemus dieses Gespräch. Aber ich finde es schön, dass Jesus sein Herz kennt. Jesus kannte, was dem Nikodemus wirklich auf dem Herzen gebrannt hat. Wirklich diese Frage, die er hatte. Und das war eigentlich, wie kann ich Gemeinschaft mit Gott haben? So eine Qualität der Gemeinschaft, der Beziehung, wie du es hast. Wie kann ich Gott kennen? Wie kann ich in der rechten Beziehung mit Gott sein? Und Jesus nimmt es vorweg. Ohne Umschweife, Jesus kommt direkt auf den Punkt und spricht es an, was dem Nikodemus auf dem Herzen liegt. In Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Also Nikodemus, was ich dir jetzt sage, ist sehr wichtig. Das ist wahr und das ist sehr wichtig, was ich dir sage, also hör gut zu. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird oder von oben her geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dann kann er den Herrschaftsbereich Gottes nicht sehen, seine Wirklichkeit, den Himmel nicht sehen. Kann geistliche Dinge nicht verstehen. Gottes Reich ist ein geistliches Reich, eine geistliche Herrschaft. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14, da schreibt uns Gott durch den Apostel Paulus, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt oder unterschieden wird. Also ein natürlicher Mensch hat keine geistliche Unterscheidung, der ist geistig blind. Schreibt weiter, der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, der hat geistliche Unterscheidung, der hat Erkenntnis, er selbst wird jedoch von niemandem beurteilt. Also Jesus sagt mit anderen Worten, meinen Worten jetzt, vielleicht hier, Nikodemus, du bist zwar ein religiöser, sehr guter Mensch, ein Bibelexperte, ein angesehener Theologe, aber du bist nur ein natürlicher Mensch. Du bist physisch lebendig, aber nicht geistlich. Du bist geistig tot. Und deswegen kannst du geistliche Dinge nicht wirklich verstehen. Und du kannst geistlich nicht klar sehen. Dafür muss was Geistliches passieren. Eine geistliche Geburt von oben her ist Gottes Werk. Etwas, was du nicht tun kannst. Na, kein Mensch kann sich selber gebären. Ist auch geistlich so. Nikodemus, du musst geistig lebendig werden, du brauchst geistiges Leben. Und ich persönlich kann es bezeugen. Bevor ich mich zu Jesus bekehrt habe und geistlich neu geboren wurde und geistig lebendig wurde, habe ich geistliche Dinge nicht verstanden. Obwohl ich religiös war und jeden Sonntag in die Kirche gelaufen bin und getauft war und als Baby, bin katholisch, aufgewachsen, gefirmt war, in die Jugendgruppe gegangen bin, Religionsunterricht hatte, ich habe nichts kapiert. Das ist alles irgendwie an mir vorübergegangen. Die geistliche Realität war mir verborgen. Ich hatte nicht mal Klarheit, wo ich selber mit Gott stehe. Ich war geistig getäuscht eigentlich über meinen eigenen geistigen Zustand. Nämlich, dass ich geistig tot war und verloren war. War getäuscht, war selbstgerecht, hatte keine Sündenerkenntnis wirklich. Und ich habe versucht, mal die Bibel zu lesen und ich habe nichts verstanden. Hätte genauso gut das Telefonbuch lesen können. Hätte mir genauso viel gebracht. Und Nikodemus beweist diesen Punkt, den Jesus hier macht auch, weil er hat es nicht verstanden, was Jesus gesagt hat. Vers 4, Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Seine Frage auf gut Deutsch war, hä? Nikodemus war ein hochintelligenter Mensch. Ich denke, ihm war klar, dass er nicht in den Mutterleib zurückkehren könnte und dass Jesus hier offensichtlich keine natürliche Geburt gemeint hat, keine zweite natürliche Geburt. Aber Nikodemus sagt hier, wovon sprichst du, Jesus? Was meinst du mit neu geboren oder von oben her geboren werden? Jesus antwortete, wieder hier, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Ich sage dir die Wahrheit und es ist ganz wichtig, was ich dir sage. Ich sage dir das ganz deutlich, was Sache ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Ich glaube, er spricht hier über die natürliche Geburt, Wasser, Blasensprung und eine geistliche Geburt. Also wenn jemand nicht natürlich und geistig geboren ist, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Wir sind nicht von Natur aus Kinder Gottes. Wir sind nicht von Natur aus geistig lebendig oder in Beziehung mit Gott. Und nur weil du in die Kirche gehst, bist du kein Christ. Das macht dich nicht so einen Christen. Wenn du in die Garage gehst, wirst du auch kein Auto. Das sind äußerliche Dinge. Durch natürliche Geburt wirst du Teil deiner Familie, deiner irdischen Familie, aber nicht Teil von Gottes Familie. Du brauchst zusätzlich zu deiner natürlichen Geburt eine geistliche Geburt. Du brauchst zusätzlich zu deinem natürlichen Leben ein geistiges Leben. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Also was Menschen gebären, das ist menschlich. Du kannst ein Kind zeugen oder gebären, einem Kind natürliches Leben schenken, aber du kannst einem Kind nicht geistliches Leben schenken. Wir können aus menschlicher Kraft nur Menschliches, nur Natürliches hervorbringen. Aber im Kontrast dazu, was aus Geist geboren ist, von Gott her, es ist sein Werk, das ist geistlich. Kein Mensch, nicht die liebe gläubige Oma oder der gläubige Opa oder deine gläubige Mama, dein gläubiger Papa, kein Mensch kann dir geistiges Leben weitergeben. Nur Gott kann dir das schenken. Und das ist hier im scharfen Kontrast zu dem, was die Juden unter Nikodemus geglaubt haben. Die haben nämlich gedacht, weil sie Juden sind, sind sie automatisch Gottes Kinder. Und ist alles okay mit Gott. Die Juden haben zu Jesus gesagt, wir haben Abraham zu unserem Vater, hey, wir sind im richtigen Volk, ist alles okay. Und Jesus sagt, nee, das ist alles nur natürlich. Geistliches Leben kann nicht vererbt werden. Und er sagt im Vers 7, wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Also betont nochmal hier die Notwendigkeit. Es gibt keinen anderen Weg, um ins Reich Gottes zu kommen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, um in den Himmel zu kommen. Ihr müsst von Neuem oder von oben her geboren werden. Und dann sagt ihm Vers 8, und wahrscheinlich sind sie da oben am Dach gesessen, wie es so war, auf dem Flachdach in Israel, vielleicht ist so eine Brise aufgekommen und Jesus gibt ihm hier ein Beispiel und sagt, der Wind weht, wo er will und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ein Wortspiel hier, das griechische Wort für Wind und Geist ist dasselbe Wort, das Wort Pneuma, Pneumatik. Dieses Wort kommt daher. Also was Jesus ihm hier sagt, ist dieser Prozess der neuen Geburt und der geistlichen Geburt und das geistliche Wirken, das ist nicht nachvollziehbar, das ist nicht erklärbar. Du kannst nicht durch die Stadt gehen und sagen, oh, der ist von Neuem geboren und der, aber der nicht und der schon. Weißt du, woran du es erkennst? Der Heiligenschein oder der Fisch am Auto oder das Kreuz, was der oben hat. Das geht nicht. Du kannst geistliche Dinge nicht mit deinen irdischen Sinnen ergreifen. Es ist wie mit dem Wind. Du kannst Wind nicht sehen. Du kannst die Auswirkung sehen. Du kannst das Rauschen hören, wie Jesus hier sagt. Du kannst sehen, wie Bäume sich bewegen im Wind, aber den Wind selber kannst du nicht sehen. Und genauso ist es mit geistigem Leben. Du kannst die Auswirkung, das Wirken des Heiligen Geistes im Leben eines Menschen sehen, die Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22 und 23, Liebe, Friede, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Du kannst sagen, oh Mann, es sieht so aus, als hätte der oder der neues geistliches Leben, weil er diese Frucht in seinem Leben hat. Aber ich kann nicht sagen, wie und wo und warum der Geist Gottes genau wirkt. Das können wir nicht. Ist auch ein Punkt, du musst nicht alles verstehen, bevor du dich entscheiden kannst, Jesus zu glauben. Jesus fordert uns auf, ihm zu glauben, nicht alles zu verstehen. Die Wahrheit ist, wir werden nie alles verstehen. Wir sind begrenzte Menschen, wir werden den unendlichen, ewigen Gott nie völlig begreifen. Nur das, was er uns offenbart über sich und sein Wirken und unser Leben in seinem Wort. Aber wir werden nie alles völlig verstehen können. Aber wenn du dich ihm im Glauben anvertraust, dann wirst du neu geboren werden und dann wirst du anfangen, mehr zu verstehen. Wir haben das oft verdreht. Leute sagen, aber wenn ich alles verstehe, dann werde ich mich entscheiden, Jesus zu glauben. Jesus sagt uns, nee, du wirst gar nicht anfangen zu verstehen, bevor du nicht erst diesen Glaubensschritt machst und dich mir anvertraust und von neuem geboren wirst und geistig lebendig wirst. Vers 9, Nikodemus antwortete, er ist hungrig, er will es, und er antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Wie kann ich geistig lebendig werden? Wie kann ich geistlich sehen werden? Wie ist diese Geburt von oben her möglich? Wie kann ich das erfahren? Und im Vers 10 gibt ihm Jesus zuerst mal so eine sanfte Zurechtweisung. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt es nicht? Du bist der Lehrer Israels, du bist der Cheftheologe hier. Du kennst das Alte Testament, ja. Kannte Stellen wie Hesekiel 11, Vers 19. Und ich werde ihnen ein Herz geben und ich werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Oder Jeremia 31, wo Gott durch den Propheten Jeremia über den neuen Bund spricht. Und da steht, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und ich werde es auf ihr Herz schreiben. Also nicht nur äußere Religiosität, das Halten von Geboten und Regeln, diese äußere Religiosität, an der Israel hängen geblieben ist. Nee, Gott hat es angekündigt, er wird ihnen ein neues Herz geben. Und er wird sie von innen heraus verändern, durch seinen Geist. Vielleicht hätte dann Nikodemus in der Anlehnung an dieses Bild von dem Wind auch an Hesekiel 37 denken können, diese Vision, die Hesekiel hatte von den Totengebeinen. Und dann erst als der Hauch Gottes, der Atem Gottes in sie eingehaucht wurde, sind die wieder lebendig geworden. Obwohl der Nikodemus das Wort kannte, obwohl er ein Theologe war, obwohl er ein Professor der Theologie war, obwohl er der Lehrer war, war er nicht neu geboren durch den Geist Gottes. Und er hatte nicht das nötige geistliche Verständnis. Er hat diese Stellen nicht verstanden. Und dann sagt Jesus wieder im Vers 11, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, hör mir gut zu, das ist wichtig. Das ist das dritte Mal, dass Jesus das hier sagt. Weißt du, ob Jesus irgendeiner anderen Situation dreimal sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Das ist total wichtig, was Jesus hier sagt, also hör zu. Das ist das Wichtigste überhaupt, die wichtigste Wahrheit, dass wir Menschen verstehen, wie wir gerettet werden, wie wir ein Kind Gottes werden. Also wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wieder wird nicht gesagt, wer wir ist und wer ihr ist. Vielleicht ist wir Gott, Vater, Sohn, der Heilige Geist. Vielleicht bezieht sich Jesus auch auf sich selbst und Johannes den Täufer. Beide haben gepredigt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Aber ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Ich denke, er spricht hier zu Nikodemus als den Leiter Israels. Israel hat ihn nicht angenommen. Johannes 1, Vers 11, er kam in das Seine, seinem Volk, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, also menschlicher Anstrengung geboren sind, sondern aus Gott. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, aber ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Das ist das Problem, Nikodemus. Unglaube. Das hält euch davon ab, die neue Geburt zu erfahren. Das hält euch davon ab, die Wahrheit und geistliche Dinge zu verstehen. Unglaube. Vers 12, wenn ich euch das Irdische gesagt habe, wenn ich über den natürlichen Bereich zu euch spreche, hier in irdischen Bildern, Wind und so weiter, Geburt, wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage, wenn ich über tiefe geistliche Dinge zu euch rede? Problem ist Unglauben. Vers 13, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Sohn des Menschen ist eine Bezeichnung, mit der Jesus sich selbst bezeichnet hat. Jesus sagt, es gibt nur einen, der die geistliche Realität, die geistliche Wahrheit wirklich kennt, und das bin ich. Wie der Johannes 1, Vers 14, das Wort Jesus wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen oder bessere Übersetzung ist, eines Einzigartigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Vers 16, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene oder einzigartige Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Also Jesus ist einzigartig, er ist der Einzige, der wirklich die Wahrheit über geistliche Dinge sprechen kann. Und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir oder euch, ihr müsst auf mich hören. Ihr müsst aufhören, mich in Frage zu stellen. Leute, ihr könnt nicht ewig herumdiskutieren und ewig hinterfragen, Antworten fordern, die ihr sowieso nicht verstehen könnt, über Dinge, die ihr nicht verstehen könnt. Das Faktum ist, ihr seid krank und ich bin der Arzt. Also hört auf, mit mir zu streiten, hört auf, mich in Frage zu stellen, lasst euch behandeln. Und nach dieser kleinen Zurechtweisung wird die Frage von Nikodemus beantworten. Diese Frage, wie kann das geschehen? Und er wird ihm das illustrieren durch ein Bild aus dem Alten Testament, das dem Nikodemus sehr vertraut war. Und wie Jesus gesagt hat, ihr müsst von Neuem geboren werden, sehen wir auch hier wieder ein Muss. Das heißt, es gibt keinen anderen Weg. Ihr müsst von Neuem geboren werden, und hier ist die Grundlage, wie das geschehen kann. Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir 4. Mose Kapitel 21 aufschlagen. Darüber spricht Jesus hier. 4. Mose Kapitel 21 ab Vers 4. Da lesen wir über das Volk Israel, sie brachen vom Berg Hor Sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da und unserer Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Das Manna, das Gott gegeben hat. Gottes Versorgung. Also sie rebellieren hier gegen Gott und gegen den Leiter, den Gott ihnen gegeben hat. Sie verachten Gottes gnädige Versorgung. Und Gott bestraft sie und züchtigt sie dafür. Vers 6. Da sandte der Herr feurige Schlangen. Nicht, dass die gebrannt haben, aber wenn sie gebissen haben, das hat gebrannt wie die Sau. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Also giftige Schlangen, der Biss war tödlich. Und seht hier, die Schlangen waren von Gott. Das war seine Strafe, das war seine Züchtigung für ihren Unglauben. Diese Schlangen waren ein Ausdruck von Gottes Zorn über ihre Sünde, über ihren Unglauben. Hebräer 3, Verse 15 bis 19, wer mitlesen will. Da werden wir ermahnt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welchen aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Hebräer 11, Vers 6, da lernen wir, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott wohl zu gefallen. Also Unglaube ist ein Problem. Rebellion gegen Gott ist ein Problem. Zurück zu 4. Mose 21. Die Schlangen bissen das Volk, viele sind gestorben. Vers 7, da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Sie bekennen hier ihre Sünde. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Vers 8, und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Wisst, wofür die Schlange ein Symbol ist? Schlange ist in der Bibel immer ein Symbol für den Teufel, für das Böse, für Sünde. Und dann haben wir eine Stange, das ist so eine Wimpelstange, wo die Israeliten ihre Wimpel, Stammeswimpel aufgehängt haben. Also wir haben hier ein Kreuz, wir haben eine Stange mit so einem Querbalken. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Vers 9, und Mose machte eine Schlange von Brose. Das ist ein Metall, was immer mit Gericht in Verbindung ist. Wird im Feuer geläutert. Gericht. Und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Also, das Volk hatte ein echtes Problem mit dem heiligen, gerechten Gott wegen ihrer Sünde. Und Gott war zornig auf ihre Sünde und er bringt Gericht. Wir wissen, der Lohn, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit schenkt ihnen eine Rettung. Und das ist eine bronzene Schlange, die Mose an ein Kreuz hängt. Symbol dafür, dass unsere Sünde auf dem Kreuz gerichtet ist. Und was die Menschen von dem giftigen Biss der Sünde gerettet hat und geheilt hat, vor dem Zorn Gottes gerettet hat, war ein Blick voll Glauben auf diese Schlange am Kreuz, auf Gottes Rettung. Und Jesus sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Das ist unglaublich, Jesus vergleicht sich hier mit einer Schlange. Haben plötzlich nicht das Lamm Gottes, sondern wir haben Jesus, die Schlange. damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Gott wurde in Jesus Mensch und er lebte ein perfektes, sündenloses Leben für uns. Und dann ist Jesus für uns an den Kreuz gegangen, um all unsere Schuld auf sich zu nehmen. Und unsere Schuld wurde in ihm gerichtet. Im 2. Korinther 5, Vers 21 lesen wir, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also Jesus wurde zu dieser Schlange für uns. Und er hat dieses ganze Feuer des Zornes Gottes über unsere Sünden auf sich genommen. Er hing an unserem Kreuz. Er hat unsere Schuld bezahlt, unsere Strafe bezahlt, damit wir Vergebung haben können und damit unsere Beziehung mit Gott geheilt sein kann. Das ist die Grundlage für unsere Errettung. Und Jesus sagt, es musste geschehen. Es gibt keinen anderen Weg. Bevor Jesus ans Kreuz ging, hat er im Garten Gethsemane Blut geschwitzt und hat gesagt, Vater, voll Verzweiflung, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dass das an mir vorübergeht, dann lass es an mir vorübergehen. Hat er Horror vor dem Kreuz. Horror davor, unsere Schuld zu tragen und Zorn Gottes, des Vaters, über unsere Sünden auf sich zu nehmen. Wenn es irgendwie möglich ist, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann lass es an mir vorübergehen. Es gab keinen anderen Weg. Der Sohn des Menschen musste erhöht werden. Es gibt keinen anderen Weg. Du kannst dich nicht selbst retten. Es kann nur Gott für dich in Jesus tun. Und er hat es getan. Und er ist auferstanden. Und er bietet dir ewiges Leben als Geschenk an. Ewiges Leben mit Gott. Ein Neuanfang, eine neue Geburt, eine geistliche Geburt als Geschenk. Bekommt es jeder? Nee, sondern nur der, der es auch auspackt, der es auch annimmt, das Geschenk. Unsere Rettung beruht auf zwei Ereignissen. Unsere Rettung von unserer Schuld, die uns von Gott trennt, beruht auf zwei historischen Ereignissen. Das erste ist das, was Jesus vor 2000 Jahren für uns am Kreuz getan hat, wovon er hier spricht. Und das zweite ist unsere Entscheidung, es anzunehmen und uns ihm und seinem Werk allein anzuvertrauen. Seht hier im Vers 16, oder Vers 15, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. So wirst du von neuem geboren, so wirst du ein Kind Gottes. Wenn du den Rettungsring Jesus ergreifst, und dich ihm anvertraust. Er ist der Rettungsring, den Gott uns zuwirft. Und Glaube heißt Anvertrauen. Es langt nicht zu sagen, oh, ich glaube, dass es Rettungsringe gibt. Oder ich glaube, dass die, die ihn ergreifen, gerettet werden. Nee, du musst es selber tun. Du musst es ergreifen. Eine persönliche Hingabe, eine persönliche Identifikation mit Jesus und dem, was er für dich getan hat. Persönliche Bekehrung. Ich glaube an dich, Jesus. In dem Sinn, wie du sagst, ich glaube an ein Medikament. Das heißt nicht nur, ich glaube an die Existenz eines Medikamentes, sondern ich glaube an die Wirkung davon. Und ich werde es einnehmen. Das ist, was wir mit Jesus tun müssen. Kapitel 1, Vers 12, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Vers 14 im Kapitel 1, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Vers 16, aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Also wir müssen es annehmen. Schauen ist eigentlich ein perfektes Bild für Glauben hier. Ich schaue von mir weg, meinen Leistungen, meiner Religiosität, meinen Werken, und ich schaue davon weg auf Jesus. Ich lasse Gott was für mich tun, ich lasse mich von ihm retten. Und da ist keine Anstrengung im Schauen. Da ist keine Leistung, kein Verdienst. Ich möchte euch das Bekehrungszeugnis von Charles Spurgeon vorlesen. Wahrscheinlich bekanntesten, größten Prediger des 19. Jahrhunderts. Ihn hat diese Stelle angesprochen aus Jesaja 45, Vers 22, wo es heißt, wendet euch zu mir oder schaut auf mich und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde. Und ich werde jetzt nicht das Ganze vorlesen, aber Spurgeon, der hatte schon Sündenerkenntnis. Und er schreibt, dass er voll Reue war und es kamen ihm die Worte über seine Lippen, Gott sei mir Sünder gnädig. Er hat verstanden, dass das Gesetz von geistlicher Natur ist, nicht nur äußerlich zu halten, sondern im Herzen. Wenn ich einer Frau lüstern hinterhersehe, mit der ich nicht verheiratet bin, habe ich im Herzen schon Ehebruch begangen. Wenn ich habsüchtig bin, habe ich schon geklaut. Wenn ich hasse im Herzen, habe ich schon gemordet. Er hat es verstanden. Und er sagt, ich weinte und wusste, dass ich Vergebung von Gott für mein schändliches Tun nötig hatte. Und er sah Jesus am Kreuz. Und hört diese Worte, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Aber er schreibt, und doch konnte ich diese Wahrheit nicht fassen. Ich fürchtete, Gott würde mich wegen meiner Sünde in seinem heißen Zorn verbrennen. Ich war verzweifelt. Und an einer anderen Gelegenheit schreibt er, ich sah meinen Freund Jesus am Kreuz. Und er begriff, dass er mitschuldig war, dass Jesus an das Flugholz genagelt worden war, wie er es ausdrückt. Und dann schreibt er weiter, und so machte ich mich auf die Suche nach dem Evangelium. Und es war das gepredigte Wort, das mich rettete. Vielleicht würde ich heute noch in Dunkelheit und Verzweiflung leben, hätte Gott in seiner Güte damals nicht einen Schneesturm gesandt, der mich auf dem Weg zum Sonntagsgottesdienst überraschte. Ich suchte in einer Kapelle der Methodisten Zuflucht, also nicht in seiner Gemeinde, wo er immer hinging, sondern in einer kleinen Kapelle. Darin saßen ungefähr 15 bis 20 Menschen. Ich hatte von den Methodisten gehört, sie würden so laut singen, dass man Kopfschmerzen davon bekäme. Also waren nicht besonders wohlgesonnen, die Methodisten. Aber das störte mich nicht. Ich wollte wissen, wie ich gerettet werden könne. Und wenn sie mir das sagen konnten, dann waren mir die Kopfschmerzen egal. An jenem Morgen kam der Prediger nicht. Vermutlich war der eingeschneit. Schließlich stand ein sehr schlanker Mann auf und ging nach vorne auf die Kanzel, um zu predigen. Dieser Mann war sehr schlicht und einfältig. Sein Predigtext lautet, schaut auf mich und ihr werdet gerettet werden, alle Enden der Erde. Und dann predigte er. Meine lieben Freunde, dies ist in der Tat ein sehr einfacher Text. Er sagt, schaut. Nun ist Schauen nicht allzu schmerzhaft und anstrengend. Du musst nicht mal deinen Finger oder deinen Fuß dafür heben. Nur schauen. Nun, ein Mensch muss nicht zur Universität gehen, um sehen zu lernen. Du kannst der größte Trottel sein und trotzdem kannst du sehen. Ein Mensch muss nicht Tausende im Jahr verdienen, um sehen zu können. Jeder kann sehen, sogar ein Kind kann sehen. Aber dann sagt der Text, schaut auf mich. Nun, viele von euch schauen auf sich selbst, aber das hat keinen Sinn. Ihr findet keinen Trost in euch selbst. Ich sage euch, schaut auf Christus. Jesus sagte, schaut auf mich. Schaut auf mich, ich hänge am Kreuz. Schaut auf mich, ich bin tot und bin begraben worden. Schaut auf mich, ich bin wieder auferstanden. Schaut auf mich, ich bin gegen den Himmel gefahren. O Sünder, schau auf mich, schau auf mich. 10 Minuten lang predigte er auf diese Weise. Dann sah er mich auf der Empore sitzen. Er richtete seine Augen auf mich, als würde er mein ganzes Herz kennen. Dann sagte er, junger Mann, Sie werden immer elend sein, elend im Leben und elend im Tode, wenn Sie diesem Vers nicht gehorchen. Aber wenn Sie jetzt in diesem Augenblick gehorsam werden, dann werden Sie gerettet. Dann rief er mit erhobenen Händen, junger Mann, schau auf Jesus Christus, du musst nichts tun als nur schauen, dann wirst du leben. Plötzlich erkannte ich den Weg der Erlösung. Ich hatte erwartet, 50 Dinge tun zu müssen, aber als ich dieses Wort Schau hörte, kam es mir vor wie das schönste Wort der Welt. Ach, ich hätte mir die Augen aus dem Kopf schauen können. Die Dunkelheit wich, der Schleier fiel mir von den Augen. Ich sah die Sonne. Meine Ohren haben gehört, mein Herz hat erlebt. Christus ist der eingeborene Sohn des Vaters. Er ist Gott, denn er tat für mich, was nur Gott tun kann. Er besiegte meinen störrischen Willen, er schmolz mein steinernes Herz, er brach die stählernen Ketten, er öffnete die Gefängnistore und eisernen Riegel, er hat mein Weinen in Lachen verwandelt und meine Verzweiflung in Freude. Er hat meine Gefangenschaft beendet und erfüllt mein Herz mit unbändiger Freude. Gesegnet sei sein heiliger Name. Ich war 15 Jahre alt und wusste, mein Geliebter ist mein. Soweit das Glaubenszeugnis, wie Charles Spurgeon zum Glauben an Jesus gekommen ist. Er hat begriffen, es geht um Schauen. Bist du ein Kind Gottes heute Morgen? Bist du neu geboren? Bist du geistlich geboren von oben her durch den Geist Gottes? Weißt du sicher, dass du ewiges Leben hast? Worauf schaust du? Schaust du noch auf dich selbst oder schaust du auf Jesus? Für einen selbstgerechten, stolzen Menschen kann Gott nichts tun. Aber Vers 16, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Schau auf Jesus und du wirst gerettet werden. Und das ist ein Vers, den wir alle so gut kennen. Ich möchte euch herausfordern, eine kleine Hausaufgabe zu machen. Nehmt euch die nächste Woche mal diesen Vers vor. Und lest den Vers jeden Tag mit einer anderen Betonung. Zerlegt ihn so ein bisschen in die Einzelteile. Und dann sinnt darüber nach. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab und so weiter und so fort. Denkt einmal drüber nach. Ich habe in David Gusicks Kommentar eine Tabelle mit den 7 Wundern in Johannes 3,16 gefunden. Und das sind die 7 Punkte. So hat Gott, der allmächtige Gott, die Autorität des Universums, die Welt geliebt. Das größte, mächtigste Motiv, das es gibt. Dass er seinen einzigartigen Sohn gab. Das größte Geschenk. Damit jeder, das ist die am weitesten gefasste Einladung, die es gibt. Nicht nur die Juden, jeder, der an ihn glaubt, ist der einfachste Ausweg. Nicht verloren geht, göttliche Rettung, sondern ewiges Leben habe. Kostbarste Besitz, den es gibt. Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer in ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Jesus musste nicht kommen, um uns zu richten oder uns zu verurteilen oder uns zu verdammen. Wir sind es schon. Unsere Sünden verurteilen uns und verdammen uns. Wir sind schon schuldig. Und das Gericht ist der inklusive. Lohn der Sünde ist der Tod. Leute, wir sind schon gebissen. Wir liegen schon im Sterben. Wir sind schon am Sterben. Und es gibt nur eine Medizin für unsere Krankheit und das ist Jesus. Und wenn du ihn ablehnst, dann bist du tot. Seht hier Vers 19. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht, Jesus, in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Menschen haben ihren sündigen Lebensstil, ihre Sünden mehr geliebt als Jesus, den Retter. Haben die Lüge mehr geliebt als die Wahrheit. Vers 20. Denn jeder, der das Arge tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Sind zu stolz, um ihre Sünden zu bekennen ans Licht zu bringen, zu bekennen und Buße zu tun. Vers 21, wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Wer in Wahrheit lebt, die richtig lebt, der muss sich nicht verstecken. Ihr sagt hier, das Problem ist nicht ein intellektuelles Problem. Das Problem von uns Menschen ist auch nicht ein Mangel an Erkenntnis. Das Problem ist nicht, dass wir nicht glauben können. Das Problem ist, dass Menschen nicht glauben wollen. Alle können glauben. Glauben ist einfach eine Entscheidung. Wir alle glauben, dass es Eskimos gibt am Nordpol, obwohl wir noch nie einen getroffen haben. Ich zumindest nicht. Aber irgendwie haben wir uns entschieden, das zu glauben. Oder wer immer uns das erzählt hat, der Lehrer oder Reporter im Fernsehen. Glauben ist eine Entscheidung. Das Problem ist, die Menschen lieben ihre Sünde und sind zu stolz, um Buße zu tun. Das Problem ist, dass die Menschen niemanden haben wollen, der ihnen sagt, was sie tun oder lassen sollen. Wollen ihr eigener Gott sein, wollen ihr eigener Herr sein. Das ist das Problem. Und deswegen lehnen sie Jesus, Gottes Vorsorge, ab. Und dafür wird Gott sie richten. Das Licht ist in die Welt gekommen. Jesus, der Retter, ist da. Frage ist, wirst du auf ihn schauen? Versetzt euch in diese Situation zum Abschluss nochmal in 4. Mose 21. Wir können uns vorstellen, da wurden Menschen von diesen Schlangen gebissen. Und die sind durch dieses Gift in ihrem Körper voll Schmerzen und die liegen da am Boden rum und winden sich voll Schmerzen und sie liegen im Sterben. Und jemand kommt zu ihnen und sagt, hey, Mose hat eine Schlange da in der Mitte des Lagers an ein Kreuz genagelt. Und wenn du im Glauben darauf schaust, wirst du geheilt werden. Und ich kann mir vorstellen, dass Leute da liegen, im Sterben und sagen, ah, wie kann das sein? Das ist zu einfach. Hier auf Schlange am Kreuz schauen und ich werde geheilt werden. Wie kann das sein? Ich verstehe das nicht, das macht keinen Sinn. Und so weiter und so fort. Und sie diskutieren und argumentieren und sterben. Auf der anderen Seite gibt es welche, die dasselbe hören und die einfach glauben und schauen und geheilt werden. Und dazu möchte ich uns einladen, zum Schauen. Es gibt einen Zeitpunkt, an dem du aufhören musst, zu diskutieren und zu hinterfragen und an dem du dich entscheiden musst, Jesus zu glauben. Und ich kann dir nicht den Prozess erklären, wie genau das sein kann, dass ein Mensch gerettet wird und neu geboren wird. Ich kann auch nicht total verstehen, wie das sein kann, dass Jesus meine Sünden schon vor 2000 Jahren, bevor ich sie überhaupt noch begangen hatte, schon am Kreuz getragen hat und dafür bezahlt hat. Ich kann auch nicht genau erklären, wie das sein kann, dass diese Überweisung stattfindet, meine Sünde auf ihn überwiesen, sein heiliges, sündenloses Leben mir überwiesen. Aber eines weiß ich, wer im Glauben auf Jesus schaut, der wird gerettet werden. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Der wird geistlich lebendig werden. Wer ihn aufnimmt, dem gibt er das Recht, ein Kind Gottes zu werden, dem, der an seinen Namen glaubt. Wir wissen, Nikodemus hat den Schritt getan. Werden wir später noch sehen im Johannesevangelium. Hast du diesen Schritt getan? Und wenn nicht, wirst du diesen Schritt tun. Tür ist offen, die Einladung ist da heute Morgen an dich ganz persönlich, die Einladung von Jesus. Komm und schau und glaub und werde gerettet heute Morgen. Wir wollen heute zum Abschluss noch Abendmahl feiern und auf Jesus schauen. Das, was er für uns getan hat. Schau auf Jesus, schau auf Jesus. Und du wirst gerettet werden. Amen.